the veteran Jack Vaughn here, and I have a special tutorial for all.
Oh, und da sind wir in der nächsten Ausgabe von der Formless Week. Und wir sind heute live für euch mit Dynamite und Rampage, weil ja Rampage wieder irgendwie eine Special Night hatte am Samstag und so weiter und so fort. Und hier gerade eben habt ihr schon den Trainer Jack Vaughn gesehen. Der hat für euch später gerade passend zum Rampage Main Event hat er noch eine passende Einlage für euch, aber das bringen wir erst zum Schluss. Jetzt begrüße ich natürlich erstmal wie immer den Wise Ken.
Mahlzeit, da bin ich wieder. Bringen wir es hinter uns.
Ja, es ist nicht so wunderschön. Und nee. Ganz unten seht ihr natürlich auch den Mattis, der hat sich auch total gefreut über Dynamite.
Auf jeden Fall. Dynamite war super und noch besser war Rampage. Ich habe so richtig Bock.
Ja.
Geh mal Gas. Wir essen zeitig.
Geben wir Gas, genau. Wir gucken mal eben kurz hier. Warum wird mir das jetzt hier wieder nicht angezeigt? Was ist hier los? Ja, okay. So, danke. 1:40 sind wir. Das heißt, die trage ich jetzt auch gleich mal ein. Dynamite Nummer 185 aus Pittsburgh, Pennsylvania am 19.04.2023. Und es geht diesmal los mit Jungle Boy Jack Perry, der zum Ring kommt und der will gerade was sagen und dann wird er natürlich direkt von Sammy Guevara unterbrochen.
Oh ja, mit seinem geilen Titan schon, auf den du so stehst.
Ja, der ist toll, ja.
Absolut. Dieser möchte gern Dragon Ball Scheiß, den er da hat.
Ach. Ja. Was einfach so aussieht, als wenn es, so hier sehen wir es, hier kommt Sammy Guevara, was einfach so aussieht, als wenn es irgendjemand in so einer schlechten 2006er Pornholio.
Newsground.
Ja,
genau. Ja, das könnte ein Newsground-Video sein.
Ja, Newsground-Video, das sie einfach mit dem Flash-Player gemacht haben.
Mein Gott, alles nicht mehr. Also ja. Können sie das benutzen.
So schlimm. Ja, und dann sehen wir hier auch gleich noch den dritten im Bunde, nämlich Darby. Und ja, die bepöbeln sich alle. Ja, sagt mal was dazu. Wie fandet ihr es?
Jo, die Pillar halt. Die hauen jetzt ein bisschen was raushauen mit den Jungs, aber irgendwie, also ich weiß nicht. Zünden bei mir nicht so richtig.
Es zündet für mich Woche zu Woche ein bisschen mehr. Das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon bei Dynamite, dass man denen ein bisschen Mic-Time gegeben hat. Und das tut denen auch gut. Also vor allem Jungle Boy Jack Perry und Sammy Guevara und auch Darby Allin, der, finde ich, jetzt wirklich am Mic ein bisschen besser immer wird. Das passt schon. Ich finde es auch gut, dass man die Pillar-Story ein bisschen in den Vordergrund rückt. Das ist alles absolut okay. Auch wenn man natürlich noch weit davon entfernt ist, an dem Level, was MJF da geliefert hat, weil der hat im Grunde das Ganze dann nach oben gehoben mit seiner Art und Weise, wie er reden kann. Und für mich beißt sich am ersten da Darby Allin, weil er sagt eben so, ja, materielle Dinge interessieren ihn nicht mehr und bla bla bla. Und warum gehst du dann auf den World Title?
Ja, genau. Wenn es dir alles egal ist, brauchst du auch nicht antreten. Das war ja schon immer im Fantasy Wrestling immer ein Riesenproblem. Aloha 86 schreibt hier, alle konnten keine Promos halten, war nicht so gut. MJF hat sie dann in 30 Minuten in die Tasche gesteckt. Ja, und genau das Problem sehe ich halt einfach auch. Ich meine, ich gebe dir hundertprozentig recht, wenn man so eine Storyline aufmachen will, dann muss man halt irgendwas damit machen und dann müssen sie halt auch prominent dargestellt werden. Aber keiner von den drei anderen Leuten ist momentan nur ansatzweise auf dem Level von MJF. Das ist für mich einfach jetzt schon, um es jetzt mal krass zu sagen, eine Totgeburt. Weil vollkommen scheißegal, gegen wen MJF letzten Endes beim Pay-Per-View geht.
Er wird gewinnen.
Also alles andere wäre vollkommener Blödsinn in meinen Augen. Und so wie es jetzt ja momentan aussieht, wenn man eigentlich das klassische Ding haben will, dann müsste er ja gegen Darby gehen oder eben gegen alle. Ja, dass man ein Fatal Four-Way draus macht. So, das hat man jetzt ja mit dem Main-Event eigentlich erstmal wieder ad acta gelegt. Aber wahrscheinlich kloppen wir das dann hinten nochmal irgendwie rum.
Ja, also ich habe da gehört, dass jemand eine gewisse Ankündigung zu machen hat. Adam Cole, nein, dieses Mal nicht, weil Tony Khan fand das überhaupt nicht so gut, was da passiert ist, was jetzt da kommt. Und Ken hat im Grunde recht. Ich glaube, du hast es ja gesagt, Ken, dass so ein Tournament ja gar nicht einmal so schlecht wäre. Und jetzt wieder da. Es ist ein Tournament. Aber
Thorsten kriegt jetzt schon wieder die Krätze. Der hasst ja Tournament. Ich finde es ehrlich gesagt auch nicht so richtig sinnvoll, weil auf der einen Seite die drei anderen Pillar sind in meinen Augen relativ gleich auf einer Stufe. Und jetzt macht man halt wieder so ein Ding und Darby Allin kriegt dann ein Bye, weil man ja nur drei Leute hat und so. Das ist halt alles schon so bla. Denn ja, Jack Perry versucht mal ein bisschen was rauszuhauen, so, ne, von wegen so ein bisschen edgy zu sein. Ja, du bist ja nur hier, weil du es im Skateboarden nicht geschafft hast und so weiter und so fort. So, das war schon okay. Und dann sagt eben Darby Allin, ja, du bist eine handpicked Pussy, einfach nur, weil ja dein Vater irgendwie bekannt ist und keine Ahnung. Mark Beaversdorf fragt hier, wer von den dreien war das Face? Alle wirkten irgendwie heelisch. Ja, haben halt alle auf den Putz gehauen, ne? Darum geht's halt natürlich. Ich meine, Jungle Boy hat es am Schluss ein bisschen versucht, noch im Publikum so, ne, ja,
ich mach das nicht für mich, ich mach das für alle, die da.
Ja, und das Publikum
für das so. Das AEW Universe, die Fans.
Genau, und AEW Fans so, yay. So, die haben überhaupt nicht richtig reagiert darauf und so. Das war halt schon.
Also ich finde, das ganze Ding ist einfach viel zu überstürzt. Man hätte sich jetzt erstmal Zeit nehmen sollen, diese anderen drei Pillar erst nochmal aufzubauen, richtig. Der Einzige, der in letzter Zeit ein bisschen was gezeigt hat vom Standing her, war Darby Allin, finde ich. Ja. Der ein paar Siege geholt hat. Jungle Boy war kaum da, er war kurz mit Hook zusammen und das war's dann wieder. Und Sammy Guevara ist nur noch der Henchman von Chris Jericho.
Ja, Darby hat sich von allen dreien am besten entwickelt, von Anfang an von AEW bis jetzt. Sammy Guevara war am Anfang komisch, hat dann einen guten Run gehabt in der im Inner Circle und dümpelt jetzt vor sich hin. Jungle Boy war auch, als er von Lucha wegkam, ist er besser geworden. Sein Theme geht gut ab, da machen ja die Fans auch mit, das geht ein bisschen mit. Aber da fehlt einfach noch dieses Ding. Und ich bin ja ganz deiner Meinung, man hätte denn da noch vielleicht ein Pay-Per-View länger Aufbau gegeben.
Ja.
Und dann hätte es vielleicht ein bisschen besser gezündet. Aber wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht wird ja diese Story jetzt nicht beim nächsten Pay-Per-View beendet, sondern sie wird noch irgendwie weitergeführt. Ich weiß es nicht. Wenn es jetzt beendet wird, dann ist das einfach so, dann hat man einige glaubhafte Charakter im bisschen beerdigt, wie ich finde.
Ja. Vor allem die vier Pillar hast du dann beerdigt. Ja. Dann hast du nur noch MJF da. Und das wird am Ende auch rauskommen. Es wird nur ein MJF-Ding werden. Und die Jungs werden quasi beerdigt.
Ja. Also schwierig. Ich finde es halt auch schwierig. Ich finde auch nicht, dass Darby so weit vorangekommen ist, irgendwie seitdem er auch dann mit Sting seine ein, zwei Fäden durch hatte, hörte man von ihm dann auch eine ganze Weile lang nichts mehr. Da hat sich nichts mehr irgendwie entwickelt. Ich finde nicht, dass man jetzt einen großen Unterschied zu dem Darby jetzt und dem Darby von vor einem oder anderthalb Jahren sieht. So. Ich meine, er hat sein Gimmick und das ist auch in Ordnung für das, was er macht, aber von den dreien am meisten weitergebracht im Gegensatz zu dem, was er ganz am Anfang gezeigt hat, hat es in meinen Augen Sammy Guevara. Nur Sammy Guevara in den letzten drei Monaten war halt absolut non-existent. Er hat dann auch noch irgendwie so eine Auszeit genommen da mit Ty Conti, vielleicht auch, weil sie verletzt war oder was weiß ich nicht was. Und das war halt kacke, ne? Das bringt dann einfach nichts so. Und dann taucht er halt mal wieder auf, hat mal so ein Match zwischendurch, genauso wie Jungle Jack Perry so. Und es entwickelt sich halt nichts so. Das ist halt genau das
Jungle Jack Ding, das war doch nur die Christian-Scheiße, auf die sie es abgesehen hatten. Ja. Dass er irgendwann Christian platt machen durfte und danach hatten sie schon nichts mehr.
Ja. Jo. Aber wir werden sehen, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Auf jeden Fall.
Mark Beaversdorf sagt hier schon, am Ende wird es ein Four-Way beim Pay-Per-View. Ja, da gehen ja viele von aus. Ne?
Tony Khan ja auch schon irgendwas verkünden lassen, dass er das nicht gut geheißen hat, dass jetzt MJF mit Sammy Guevara gemeinsame Sache macht und dass es vielleicht doch ein Four-Way gibt. Das wurde ja schon angeteasert und es wird wahrscheinlich dazu kommen. Und dann ist das Ganze, was jetzt ist, auch wieder für nichts. Aber egal, ich könnte mich da schon jetzt in Rage reden. Kommen wir lieber zum, oh Gottes
Willen. Es ist wie so vieles bei, sagen wir mal so, es ist wie so vieles bei AEW unglaublich convoluted und das ist natürlich ein Problem. So, wir kommen zum Opener. Jamie Hayter und Dr. Britt Baker, DMD, treten an gegen die Outcasts, eine Ruby Soho und Toni Storm. Und ja, wie gesagt, wir sind ja in Pittsburgh, Pennsylvania. Deswegen ist natürlich Dr. Britt Baker der Star in der Halle. Und ja, James, sie machen das hier eigentlich ganz okay. Der Opener ist in Ordnung. Es ist halt das klassische Tag Team Match. Jamie Hayter, was halt nicht so sinnvoll ist, ist, Jamie Hayter ist momentan der Women's Champ, so, ja. Und weil sie die Women's Champ ist, wie auch immer, sollte sie in meinen Augen auch ein bisschen stärker dargestellt werden. Hier ist sie jetzt allerdings das schwache Glied in der Nummer, damit Dr. Britt Baker ihren Top-Auftritt hat. Auch für Jamie Hayter fehlt mir so ein bisschen die Story. Es ist okay mit den Outcasts, aber jetzt so langsam muss ich mal was rauskristallisieren, gegen wen Jamie Hayter zum Beispiel beim Pay-Per-View antritt. Ja? Das muss man jetzt langsam mal aufbauen, weil man hat auch nur noch 4 Wochen bis zum 28.05. oder whatever, so 4 bis 5 Wochen. Und mal so eine etwas intensivere Fehde zu haben, wäre vielleicht nicht so doof.
Ne? Nicht vielleicht so. Wieder etwas so 2 bis 3 Wochen vorher, 2 Wochen vorher planen oder so. Ja. Mich hat das Match im Grunde, es hat wieder für mich nur eine nervige Komponente gehabt. Sie war für mich ein bisschen wieder zu lang. Dass sie dann Britt Baker als die Rettung gebracht haben, war okay, weil es halt in Pittsburgh ist. Die Crowd war auch gut. Die Crowd hat Bock gehabt, da definitiv. Für mich sind da einfach die Outcasts unten durch einfach schon. Das haben sie mit ihrem Zungen rausstrecken und bla bla bla. Ich meine, Soraya macht ein bisschen ein guter Heelwork außen und pöbelt das Publikum. Alles definitiv besser, als was ich in den letzten Wochen gesehen habe, aber halt doch immer nicht komplett das Gelbe von Ei. Und diese Aktion fand ich da richtig gut.
Ja, also ich muss natürlich aber trotzdem sagen, finde ich, gerade Ruby und Toni sind schon zwei, die im Gegensatz zu vielen anderen Damen bei AEW in der Tat worken können.
So. Das ja.
Und ich finde auch gerade Toni zeigt momentan sehr solide Sachen. Das finde ich schon ziemlich stark und gerade deshalb finde ich eigentlich auch, dass sie die perfekte Wahl für Jamie Hayter ist, weil ja eigentlich sie auch diesen gemeinsamen Hintergrund haben. Ne? Darüber könnte man gerade was Intensives, Tiefgehendes mal aufbauen, was so 4, 5 Wochen geht, wo es eben auch mal persönlich wird und so weiter und so fort. Und dann haben die beiden halt beim Pay-Per-View mal ein ordentliches, richtig gutes Match. Kriegen mal so 10 bis 15 Minuten Zeit und hauen sich mal auf die Omme. Es kann doch nicht so schwer sein.
So. Könnte man machen.
Hatten wir doch schon. Und jetzt ist es zu den Akten gelegt.
Ja, genau. Weil wir es ja damals nicht richtig gemacht haben. Richtig. Und anstatt es jetzt mal richtig zu machen, naja, so. Also am Schluss ist es dann eben so, es gibt den Hot Tag, Dr. Britt Baker schafft es natürlich. Saraya hat ein paar Mal ins Match eingegriffen, hat aber alles nichts gebracht, wie wir hier sehen. Ruby Soho findet sich im Lockjaw wieder und muss aufgeben.
Jo. Ja. Im Grunde ganz okay, aber und ach, das.
Ja. Say something.
Ich fand's schön, Arn Anderson wiederzusehen. Ja. Das, und vor allem, ja. Vielleicht, also ich bin ja noch immer der Hoffnung, dass es vielleicht mit AEW jetzt ein bisschen besser wird. Wardlow als Solo-Charakter funktioniert für mich nur mäßig. Mit Arn Anderson jetzt an der Seite, hey, vielleicht, ja nur vielleicht, kann man jetzt hier irgendetwas Glaubhaftes aufbauen und vielleicht hier auch etwas Längerfristiges. Arn Anderson ist da ein guter Mann dafür, kann definitiv sein Knowledge auch weitergeben und hey, vielleicht passiert da was Gutes. Ja. Und Wardlow soll sich die Haare wieder wachsen lassen. Er sieht fürchterlich aus.
Ja, sieht super generic aus. Ne? Das ist ein bisschen langweilig, ja. Ja, ich weiß es noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Also er braucht auf jeden Fall irgendeinen Talker. Und Arn ist eigentlich ein guter Talker so. Er nimmt es manchmal halt ein bisschen zu ernst oder er versucht es ernst zu machen. Und dadurch wird es zwangsläufig dann, gerade was das AEW-Roster angeht, manchmal ein bisschen cringe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er damit irgendwie was machen könnte. Also man damit was machen könnte. So. Da muss man dann halt irgendwie mal gucken. Es war auch gut, dass Arn Anderson nochmal auf Wardlows Vergangenheit eingegangen ist und auch gesagt hat, Tully Blanchard was a smart man. Das macht schon Sinn. Also da kann man erstmal irgendwie gucken. Und hier war jetzt tatsächlich auch mal eine Sache. Dann kam ja die Elite wieder. Das fand ich tatsächlich mal ganz gut. So, also bis dahin war die Show eigentlich vollkommen in Ordnung noch. Wir haben dann Kenny Omega da, der dann auch sagt, ja, hier, wir wollen jetzt, dass der Blackpool Combat Club rauskommt und bla. Und dann ist aber Bryan Danielson auf dem Titantron und sagt, ja, ich habe keine Lust, mit euch Amateuren anzufangen, so, ihr seid doch alles Pfeifen und so weiter und so fort. Ja, und während er redet, werden sie hinterrücks vom Blackpool Combat Club attackiert. Und dann gibt es auf die Schnauze, was eigentlich auch ganz gut so war. Und dann kam irgendwann, glaube ich, noch Bryan Danielson mit dazu und pöbelte dann auch noch rum und sagte, ja, Kenny Omega, du hattest eigentlich das Potenzial, aber du bist letzten Endes der Schlimmste von allen und deswegen kriegst du einen Schraubenzieher, weil ich dir die Schrauben wieder festdrehen muss, die bei dir locker sind. So, und dann kam Don Callis runtergejuckelt mit dem Stuhl, aber hatte dann doch die Hosen voll. Und dann gab es, wie gesagt, hier den Schraubenzieher. Und dann hat Don Callis, wie wir hier rechts sehen, Konosuke Takeshita dazu geholt. So. Und Muckahead Killen schreibt es hier gerade, ich will, dass Omega sich endlich von dieser Gurkentruppe ablöst. Ja,
da kann ich nur zustimmen.
Ja. Ist nicht so falsch. Und es war aber gut, dass man jetzt Konosuke dann mit dazugeholt hat. Das machte tatsächlich dann in dem Moment mal Sinn, weil das hatte man ja in den Vorwochen schon aufgebaut, ja, dass eben Don Callis sich ein bisschen um Konosuke gekümmert hat und ihn da am Flughafen abgeholt hat und so weiter und so fort. Das war tatsächlich mal einigermaßen intelligent, sinnvoll aufgebaut. Und deswegen herzlichen Glückwunsch, Dynamite. Hier war der Peak. Von nun an geht's bergab. So. Ja.
Und ja, also ich fand es auch, was ich auch gut fand, ist, dass Bryan Danielson das kommentiert hat, dass Don Callis wieder rausgelaufen ist. So, dass er das nicht unkommentiert ist, sondern ihm sagt so, hey, ja, was ist du Feigling? Du willst uns jetzt? Ach komm, geh, lauf wieder weg.
Ja.
War super.
Genau. Hau ab und bla. So, und dann kam er eben raus, nochmal, und wie gesagt, Konosuke und die anderen vertreiben sie dann. Kenny Omega steht dann noch so ein bisschen da und sagt sich irgendwie, okay. Aber ist ja erstmal ganz gut, dass man jetzt auch Konosuke mal prominent einsetzt und er hat auch einen Pop bekommen. Also war das vollkommen richtig gemacht. So, und jetzt geht's nämlich steil bergab. Ja, wir sitzen jetzt also im Kraken im Heidepark. Steil in den Schlund des Kraken, denn...
Ja, der Kraken macht aber Spaß. Das hier nicht.
Ach, wieso denn, Ken? Erzähl doch mal, was war denn doch so? Das sind doch zwei Behemoth to Goliath.
Und dann kommt jetzt Powerhouse. Und, Mensch, Mathis, du hast ja nicht mal die Alte mit der Brille eingefangen.
Die ihre Strümpfe über die Arme gezogen hat, weil sie nicht weiß, wie sie funktionieren.
Richtig. Ja. So, und dann kam Powerhouse und es geht um den TNT Championship. Ja, und ob man es glaubt oder nicht, aber Wardlow, wie wir hier sehen mit Arn Anderson, gewinnt. Ja, wir haben ein eher schwaches Match zwischen den beiden und dann. Und unglaublich, also QD Marshall zeigt dann noch einen Diamond Cutter. So, ja, und dann regt er sich noch auf. Arn Anderson kommt in den Ring und verpasst dann QD Marshall in DDT, was, glaube ich, den größten Pop im gesamten Match kriegt, was auch total toll für Wardlow und Powerhouse Hobbs ist. Und dann gewinnt Wardlow auch noch mit der Powerbomb. Und ich dachte nur, Alter, Powerhouse Hobbs, jetzt nach gefühlt einem Monat den Titel direkt wieder abzunehmen, er in der scheiß Gurken-Undercard-Truppe ist, die ja eigentlich noch schlimmer ist als die fucking Young Bucks. Das ist eine Gurkentruppe hier. Dann gibt man ihm schon diesen ganzen Blödsinn mit QTV und dann verliert er als erste Amtshandlung seinen Titel? damit dann Wardlow da stehen kann. Ja, den hatte ich ja erst kürzlich gegen dich verloren, aber jetzt habe ich ihn wieder. Jetzt bin ich dreifacher Champion. Und übrigens, ach ja, da kommt ja Dino-Dusch.
Und hat das Outfit von der Ascension geklaut.
Ja. Oh, look, it's Victor. Mhm. Und Christian steht dann da.
Ja, jetzt ist nämlich alles anders.
Also zum...
Diese Konstellation ist zum Scheitern verurteilt. Den TNT-Titel kann man in die Tonne kloppen für die nächsten Monate. Weil du hast jetzt hier eine Sackgasse dir aufgebaut. Gratulation, Tony. Weil erstens, falls du jetzt Luchasaurus aufbauen willst, gratuliere. Du begräbst damit Wardlow, der einfach wieder einen Titel innerhalb von ein paar Wochen vielleicht verliert. Genau. Willst du Wardlow aufbauen, gräbst du Luchasaurus, den du gerade ein paar Wochen aufgebaut hast, mit der großen böse Killermaschine. Ja, genau. Powerhouse Hobbs ist sowieso jetzt in einem Müllcontainer verschwunden mit Cutie Marshall. Und Alter, ich hasse den TNT-Titel von Tag zu Tag mehr, weil jeder, der nur um diesen Titel antretet, ist ein großer, starker Mann oder Dinosaurier. Alter, nein, haut diesen Scheiß-Titel zu Rampage hin und dort soll er bleiben. Alles andere, ich habe ihn fertig damit. Ich habe mich so auf Luchasaurus gefreut, aber jetzt nicht mehr.
Nee, bringt ja auch nichts. So. Und vor allen Dingen, es ist genau das so. Wenn man jemanden aufbauen will, dann baut ihn gefälligst auch erstmal auf. Luchasaurus ist jetzt gerade wiedergekommen, hat die letzte große Fehde schon wieder verloren. So. Er hat doch das meiste verloren. Er kommt irgendwie wieder als das Powerhouse Kane-Abklatsch, keine Ahnung, Kanosaurus. Carnosaurus, ja? So, und das ist eben genau das Problem. So. Du sitzt denn da und denkst dir irgendwie, ja, okay, er müsste jetzt eigentlich irgendwie was reißen. Ja, nö, jetzt tritt er gegen Wardlow an und wie du ja richtig sagst, einer von beiden verliert und verliert dann wieder Big Time. Es ist einfach nur dumm. Nee, lass doch einen Wardlow erstmal gegen irgendjemand anderen antreten und den platt machen und Luchasaurus wird erstmal ein bisschen hochgepusht, dass er überhaupt einen Title Shot verdient.
Vielleicht, dass er gegen Powerhouse Hobbs macht ein, zwei Matches, will einen Title-Shot haben. Luchasaurus macht zeitlich auch ein paar Matches, verkauft auch beide, gewinnt seine Matches und dann sagt auf einmal, hey, du willst einen Title-Shot? Ja, ich aber auch, das müssen wir uns jetzt ausmachen. Und dann gibt es ein Number-One-Contender-Match vielleicht zwischen Powerhouse Hobbs und Luchasaurus, das gewinnt Luchasaurus und dann könnte man das machen.
Ja, ja.
Also aber selbst dann ist es scheiße, weil dann waren wir wieder. Ja, es ist sinnlos. Es ist mit dem TNT-Titel sinnlos. Es ist für mich der wertloseste Titel in dieser Liga. Na, sogar unter dem TBS-Titel. Ja, und das will was heißen. Das ist auch
mit diesem Titel, den sie da haben, dass der jede Woche verteidigt werden muss.
Ja,
das ist ja so eine Regel, die sie sich selber aufgelegt haben.
Stimmt ja schon lange nicht mehr, ist ja nicht mehr so.
Ja, aber trotzdem, meist, wenn dann der Champ dann nur los ist, ist es meist ein Titelmatch auch immer.
Ja.
Ja.
Naja. Gut. Ah, ja. Gut. Ja, dann waren wir. Ja, das war okay. Sammy Guevara stand dann Backstage und MJF kommt nochmal an und sagt, Mensch, Alter, ich kann dir jetzt einen garantierten Platz im Main Event von Double or Nothing anbieten. Du musst dich da halt nur hinlegen und verlieren. Und dann sagt Sammy Guevara, Alter, was ist denn los mit dir? So, und dann sagt er, Alter, pass auf, ich gebe dir jetzt einen Blankoscheck und du trägst einfach die Nummer da ein an Geld, die du haben willst und dafür legst du dich dann hin. Und dann trägt Sammy Guevara offensichtlich eine relativ hohe Nummer ein, weil MJF dann, oh, das ist deine Nummer, okay, ja, okay. Und dann sagt er, ja, okay, dann schlag ein und dann sagt er, nein, Freunde geben sich nicht die Hand. Freunde umarmen sich.
Freunde.
Oh. So.
Ja.
Ja.
Das fand ich lustig. Ja. Auch der Vergleich, dass Sammy Guevara gesagt hat, hey, ich finde das nicht schlecht, was du machst. Ich finde es gut, dass du deine Zunge so weit rausstreckst, sondern wie Gene Simmons auf Meth. Das war ein schönes, organisches Segment. Die beiden funktionieren miteinander. Das ist gut. Okay, der Großteil ist von MJF getragen worden, aber es hat gepasst. Es hat Spaß gemacht, es war lustig.
Das war okay, ja. Ja. So, dann sehen wir Jay White, der ehemalige NJPW oder IWGP Heavyweight Champion. Der tritt an gegen Commander. Der jetzt auch.
Mann.
Und Commander ist jetzt offiziell wohl auch All Elite.
Mhm.
Weil wir brauchen ja noch ein Action Andretti mit Maske bei Dark.
So. Und ja, das war ja auch da dabei.
Und dann ja, Sean Spears, ja, weil ich keine Ideen mehr habe und ich will ja angeblich auch meine Karriere beenden, hat er ja, irgendwie jetzt gesagt, er hat ja langsam keinen Bock mehr, er will langsam raus. Und dann steht er da irgendwie und dann hält er halt die Nummern hoch und bewertet die Moves, die Jay White macht. Und Jay Whites Moves sind natürlich alle scheiße. Die Moves vom Commander, die sind total toll, weil er geil über Seil rennen kann.
Aber die Chops ja von Jay White waren laut.
Ja, der zweite Chop war richtig gut. So. Ja. Und dann,
diese Rumhüpfgeschichtreise, die er da macht.
Ken, du regst dich nie wieder über den Oldschool-Walk vom Undertaker auf. Nie wieder, nachdem wir diese Scheiße gesehen haben.
Alter.
Oh mein Gott. Jay White hält ihn die gesamte Zeit fest damit, ich springe aufs zweite Seil, springe aufs erste Seil, springe aufs zweite Seil, springe aufs erste Seil. He drinks a whiskey drink, he drinks a vodka drink, he drinks a lager drink, he drinks a cider drink. Oh, es ist so zum Kotzen. Ich kann jetzt schon sagen, verpiss dich, Commander. Kein Bock mehr auf dich. Reicht jetzt schon.
Ab nach Rampage mit dir.
Ja. So, und dann springt er, dann rennt er halt nochmal übers Top Rope und alle und Sean Spears, und Ty Dillinger, der jetzt ja wieder ist, sitzt dann im Publikum, wow, das gibt eine 10, weil er übers Top Rope rennen konnte, richtig toll. Und dann verfehlt der Jay White noch halbwegs, weil er es gerade nur so schafft. Ja, und letzten Endes kriegt er dann den Blade Runner ab, also den Sister Abigail, und das war's. Tschüss, Commander! Und Jay White braucht als das Standing, was er eigentlich haben sollte, immerhin ist er ein ehemaliger New Japan World Champion, braucht er viel zu lange für die Pfeife.
Richtig. Das hätte er in 5 Minuten. Lass Commander 1-2 Mal übers Top Road am Anfang rennen, dann abfangen, Blade Runner, tschüss. Und dann verprügel ihn noch danach mit einem Stuhl oder von mir aus, um zu zeigen, hey, wir sind jetzt der Bullet Club Gold. Ja. Weil wir sind als Goldständer und wir haben unseren Dödel vergoldet.
Ja. Mukai Killing sagt, er ist ihm Commander Aziz lieber. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber trotz alledem, es war halt wieder schlimm. So, und dann steht Sean Spears da und Juice Robinson hat dann die Schnauze voll von ihm und dann kriegt er ein paar aufs Maul, dann wird er über die Reling gezogen, kriegt dann auf die Schnauze. Die haben dann auch noch irgendwie auf Commander eingeprügelt, ja, und dann kam Ricky Starks in den Ring und dann hauen die beiden vom Bullet Club lieber ab und Ricky Starks und Sean Spears stehen dann da und dann helfen sie Commander noch auf die Beine. Oh, und ich habe jetzt schon keinen Bock darauf, dass dann Sean Spears mit in dieser Storyline drin ist, aber naja, gut.
Sean Spears ist mir lieber als Commander und Sean Spears und Ricky Starks gegen Jay White und Juice Robinson kann man bei einer Weekly machen.
Ja.
Kann man machen. Ich bin mal so.
Oh, und der nächste.
So, warte, und jetzt. Ich kriege jetzt einen Wutanfall.
Go for it.
Sag jetzt,
do it, bitte. So. Do it.
FTR stehen mal wieder. Ja, also René Paquette steht backstage. Hallo, FTR. Ihr habt ja gerade die Titel gewonnen. Und wie immer, wenn ihr Titel habt, tretet ihr ja nicht an. Außer Dex Harwood in Singles-Matches, damit man ihm sagen kann, dass er geil in Singles-Matches ist. Wieso eigentlich?
Ja, weißt du, weil Tony Khan ist halt, was das angeht, echt ein bisschen blöd. Ne? Also anstatt, dass er uns nach unseren Stärken einsetzt, nämlich gute Matches zu führen mit irgendwelchen Leuten, die das vielleicht auch können und so, stehen wir halt lieber hier hinten und quatschen uns irgendwie immer um Kopf und Kragen, so wie damals, als wir 6 Titel gleichzeitig hatten. Erinnerst du dich?
Ja, ich erinnere mich. Oh, da auf unserem Titantron wird irgendwie gezeigt, dass Mark Briscoe von irgendjemandem attackiert wird, das so schnell ging und die meisten Leute die Leute gar nicht kennen, weil sie nur bei fucking Dark auftreten, musste selbst Gordon zurückspulen, um nochmal genau hinzugucken, wer das jetzt gerade war. Oh ja, krass. So, ach, das waren ja die Varsity Athletes. So. Und die Varsity Athletes bestehen ja momentan aus Josh Woods, Tony Nese und witzigerweise Ari Daivari. So, Ari Daivari ist aber zeitgleich ja der Leader von den Trustbusters. Das heißt, er ist der Geldgeber, ne? Das Trust kommt ja von Trust Fund, wofür er ja die Kohle ausgibt. Warum also leitet Ari Daivari nicht die Varsity Athletes an, wenn er so viel Kohle hat? Er wäre ja derjenige, der dann Mark Sterling und was weiß ich nicht was bezahlen müsste. So. Dann könnte man natürlich sagen, okay, er macht das nicht mehr mit den Trustbusters, bla bla bla, ist jetzt bei den Varsity Athletes. Wurde nie wirklich erklärt, warum, aber ist jetzt halt einfach so. Okay, er spielt da jetzt einfach ganz klar die dritte Geige. Bei Dark treten aber die Trustbusters auf, nämlich Slim J, Jeeves K und Sonny Kiss als die Trustbusters, ohne Ari Daivari. So, sag mal, Leute, was ist das immer alles für eine Scheiße? Tony Khan hat ein Spielzeug, weißt du, der hat so einen Spielzeugtopf und dann nimmt er mal einen Master raus, ne, so ein He-Man. Und dann greift er nochmal rein. Oh, das ist ja ein Leonardo von den Turtles. Ach, die sind ja beide irgendwie toll. Die packe ich mal in ein Team. Oh, ich habe hier auch noch Pantro von den Thundercats. An den packe ich da auch nochmal zu. Ja, aber war Pantro nicht mit den anderen Thundercats? Nee, die kommen jetzt nur noch alleine. Was? So, und dann rennen die FTR nach hinten, weil sie Mark Briscoe, mit dem sie vorher eine Blutfehde haben, aber seitdem respektieren sie sich ja nach hinten. Und dann stehen sie da irgendwie, stehen die da halt schon mit Jay Lethal und Jeff Jarrett und sagen, ja, dann müssen wir jetzt irgendwie zusammen antreten gegen die vier von den Varsity Athletes. Weil jetzt auf einmal Slim J, der ja bei Dark noch bei den Trustbusters war, jetzt automatisch auch bei den Varsity Athletes ist und die gleichen Klamotten trägt. Tony, krieg dein Scheiß-Shit together! Mein Gott nochmal, es ist so beschissen und die Leute gucken sich das an, so schnell wie es auf dem Titantron war, keine Sau wusste, wer da wen attackiert hat. Ja, Mark Briscoe ist attackiert worden, ja von wem denn? Ja von Ari Daivari, Entschuldigung mal, wer?
Wer? Oh, der ehemalige Manager von Muhammad Hassan, was?
Nee, ist er ja eben nicht.
Ja eben!
Er ist ja nur der kleine Bruder von dem. So, oh, es ist alles so beschissen. Mein Gott nochmal. Und jetzt müssen wir so, ja, wir müssen jetzt FTR und irgendwie Jay Lethal und Jeff Jarrett so gezwungen in so eine Storyline reindrücken.
Wohin das führt, werden wir ja dann noch sehen. Oh. Can they work together?
Ja.
Oder die nächste Scheiße.
Ja. So. Also, fick diesen ganzen Scheiß mit dem Varsity, Trustbust, keine Ahnung, wie die Idioten jetzt heißen. Ja, ist ja auch vollkommen irrelevant, weil kennt ja eh keine Sau, wresteln ja immer nur bei Dark und verlieren da ja auch noch. So. Also kommen wir jetzt zu dem Mann, der natürlich nie bei Dark antreten wird, nämlich Chris Jericho. So. Und dann sagt er irgendwie, Adam Cole, du bist halt ein arrogant son of a bitch und bla 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 und du kannst dich hier nicht in meine Angelegenheiten einmischen und so. Und dann kommt Cole raus und sagt...
Ja, und die reden einfach viel zu lange und dann kommt noch Daniel Garcia und macht einfach...
Wie macht der Affel?
Genau.
Und ich hatte ein Déjà-vu, Moment, aber ach ja, man hatte das bereits bei WWE. Oh, tut mir leid. Alter, ich kotze im Stahlbad. Man hat hier was aufgebaut, was langsames am Aufbau gewesen zwischen Chris Jericho und Adam Cole. Okay, kurzer Standoff. Okay, hat den Scheiß, Chris Jericho hat ein Match gegen Keith Lee. Stand-off, okay. Keith Lee ist jetzt schon wieder wahrscheinlich auf der Mülltonne gelandet, weil es ist eh scheißegal, was da passiert ist.
Nee, Keith Lee wissen wir doch in Rampage. Der ist jetzt wieder ein Team mit Dustin Rhodes.
Ja, genau. Da hat er sich hingestellt und dann
sagt dafür waren die ja berühmt. Aber
da sagte Dustin Rhodes, ja, wir sind zurück. Von wo zurück? Aus der Dusche oder was? Was ist denn da für ein Quatsch? Ihr wart vorher kein Team. Das ist doch einfach nur Blödsinn. Dann baut man das erstmal auf. Ja, Keith Lee legt sich mit mir an. Ja, aber dann greift Swerve ein. Ja, und schwupps ist Keith Lee da wieder draus, weil man ja plötzlich gemerkt hat, ach ja, Adam Cole ist ja wieder ready. Der muss jetzt ja gegen Chris Jericho gehen. Also steht Adam Cole da und nennt ihn dann Stupid Idiot und hast du nicht gesehen so und bla. Und dann sagt, dann schubst Jericho Cole und Cole verhaut ihm dann ein paar aufs Maul. So, und dann geht natürlich Daniel Garcia mit auf ihn los. Beide treten auf ihn ein. Dann kommt Dr. Britt Baker rein, verpasst Jericho eine Ohrfeige, was auch mal richtig so war, ne, damit er mal wieder klarkommt. Wahrscheinlich hat sie ihm deswegen eine Ohrfeige geballert. So, Alter, schreib endlich bessere Storys, so Trottel. So, und dann kommen die Social Outcasts rein und verprügeln Dr. Britt Baker, die dabei tatsächlich, wie sie auf Twitter jetzt gepostet hat, ein blaues Auge davon getragen hat. So.
Jo.
Und Adam Cole sitzt dann da in Handschellen angebunden und schreit Nein! Und das amerikanische Forum hat sich natürlich über Adam Cole lustig gemacht, weil sie nämlich gesagt haben, er hat so dünne Ärmchen, dass die Handschelle um sein Handgelenk und ums Ringseil passt. Stark.
Ja. Aber dann kam zum Glück Riho und Nightingale und kam niemand zur Hilfe.
Ja, obwohl die ja Wochen zuvor ständig mit den scheiß Outcasts irgendwie zu tun hatten. Warum sind die denn nicht rein? Ach ja,
hatten wir
schon
frei.
Wieder vergessen. Ja, es ist schon wieder vorbei, ja, genau.
Ach, die mögen Pittsburgh nicht, was weiß ich.
Tony, oh, Tony, ist... Tony, get your shit together.
So, und dann kommen wir zum... Kommen wir zum nächsten Bullshit. Six-Man-Tag, The Acclaimed und Daddy Ass, Billy Gunn treten an gegen Cool Hand, Angelo Parker, Daddy Magic, Matt Menard und I Like This Hat, Jake Hager von der Appreciation Society. Und tatsächlich ist dann auch noch die Regel, wenn die Acclaimed verlieren, müssen sie der JAS bis Double or Nothing beitreten. Und dann hieß es von den Kommentatoren, oh mein Gott, dann dürfen sie nichts mehr machen. Sie dürfen nicht mehr scissern und nichts. Ich so, mein Gott, einen ganzen Monat lang?
Oh mein Gott.
Das ist die Storyline, ihr dürft nicht mehr scissern machen. Für einen Monat.
Das macht der Magic Snipper ganz sicherlich hart, Alter. Alter, Alter, es muss da was passieren. Ich meine, zum Glück hat die Acclaimed das Match gewonnen. Weil jetzt dürfe ich ja wieder Shisha mit Daddy machen. Ja. Ich meine, jetzt nichts gegen die Acclaimed. Ich mag die Acclaimed. Ist ja voll okay. Aber wer schreibt die Stories bei AEW? Karl Klawutke von MDR Fotzenlecker oder wie?
Genau,
Alter! So. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen ausfällig wäre. Aber es ist Alter.
Ja, müssen wir halt als explicit dann markieren. Aber ich habe ja sowieso immer drinstehen, ist es nicht explizit für Kinder. Also von daher.
Gut.
Okay. So ist es ja auch nicht, weil der Scheiß hier, das würde ich meinen Kindern auch nicht zumuten wollen. So, und dann gewinnen sie mit dem Mic Drop am Schluss nach Buyaka, Buyaka, 619 Minuten.
Mhm. So.
Yay. Ja, und dann.
Zumindest die richtigen Gewinner. Muss man ja auch dabei das Positive sehen.
Genau. Mehrstong sagt hier noch bei. Cole, das waren Fußschellen und keine Handschellen. Ja, kann auch sein. Am Fuß hatte er sie auf jeden Fall nicht. Ist mir auch wurscht, das war ja das, was die amerikanischen Foren, tut mir leid, aber das mit der Handschelle oder Fußschelle oder wie auch immer, das wäre für mich das kleinste Problem an dem ganzen Scheiß, der momentan bei AEW geht.
Ja.
So, das ist es nämlich so. Mukael Killen schreibt dann auch, Diskussion, ist das noch Wrestling oder etwa Kindergarten? Ja, da hat Jack Vaughn am Schluss für euch noch eine Antwort drauf, die werde ich hinterher dann nochmal vorspielen. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zum Main Event, ne? Ist das nicht so?
Ja.
Sammy Guevara tritt an gegen Jungle Boy Jack Perry und das Match ist auch nichts.
Es war okay.
Ja, es ist also, okay, aber auch nichts Besonderes. Also wir haben schon bessere Sachen gesehen. Darby guckt sich das Match dann aus der Loge an und MJF war Backstage am Monitor, aber kam dann halt später noch dazu. Und dann wird, glaube ich, Jungle Boy ausgezählt.
Ja, also er bekommt eines mit eins von MJFs Ring, was ich auch gut finde, dass man den weiterhin als wichtig bringt. Das ist alles gut. Das Match war auch okay. Die beiden sind echt, die sind gute Techniker und das Match hat Spaß gemacht, hat mir Spaß gemacht.
Aber das Problem war, wie er den Referee abgelenkt hat.
Ja.
Alter, das ging sowas von gar nicht. Der Referee zählt und dann ist er bei 8 und dann nimmt Sammy Guevara den Referee in den Arm, dreht ihn im Kreis rum, damit MJF rauskommen kann und Jungle Boy umhauen kann. Dann lässt Guevara ihn los, dann zieh jetzt weiter und er zählt einfach nur weiter.
Ja.
9, 10 aus, Ende. Wo ich mir denke, nee, was soll der Blödsinn?
Ja, ja.
Mach irgendwas anderes.
Es ist alles einfach, es ist zu convoluted und es ist nicht gut geschrieben und es nervt dann einfach so. Ja. Und ich dachte wirklich am Anfang, wie gesagt, der Opener war in Ordnung, das Segment mit der Elite und dem Blackpool Combat Club geht auch okay. Und dann kommt dieser ganze Quatsch und es ist einfach anstrengend, Alter. Fangt endlich an, eure Leute in klare Bahnen zu lenken. Fangt an, die Leute auch, wenn ihr sie unbedingt in Stables haben müsst, dann auch in festen Stables zu belassen und nicht hin und her zu schwanken und was weiß ich nicht was. Was ist denn auch mit Cole Carter zum Beispiel, der dann plötzlich bei Dark ist? Ja, der ist dann plötzlich wieder nirgends. Letztens war er noch in der Firm. So. Oder bei der Factory? Die Factory gibt es auch nicht mehr, weil jetzt gibt es ja QTV und was ist mit den anderen Leuten aus der Factory? Es wird nichts erklärt, es ist einfach nur schlimm.
Kontinuität, das ist das, was fehlt.
Ja, so ging es mir auch nach deinem.
Ja, genau das, deswegen habe ich das, so fühlte ich mich auch nach der Show. Ja. Wie gesagt, das erste Drittel war echt gut, war okay, hat mir Hoffnung gemacht und dann bitte schauen.
Ja. Und es
schaut
nicht.
Ja, und aber hey, wisst ihr, was das Schöne ist? Es wird nicht besser bei Rampage.
Ja, das ist richtig, ja.
Das ist richtig. Und verrat Aloha, doch nicht alles, man!
Aloha 86 sagt dir, das ist die Bestrafung, wenn man alles schaut. Ja, genau so ist es. Und wir schauen jetzt mal zu AEW Rampage. Vorher will ich noch kurz auf die Frage eingehen. Hound92 schreibt, was ist eigentlich mit Miro? Ja, Miro hat wohl letztens ein kurzes Interview gegeben, dass er einen Storyline-Vorschlag hatte und den hat er abgelehnt. Das war's. Also, ja.
Dann hatten wir Action, wie so viele andere.
Christopher Daniels bei Rampage im Opener, also wir sind immer noch in Pittsburgh, Pennsylvania, es ist immer noch im Peterson Event Center und Jim Ross begrüßt uns dann zu Rampage und John Moxley tritt an gegen Christopher Daniels, der ja wie gesagt auch einen Auftritt bei Dark hatte und wer jetzt geglaubt hat, so wie ich hatte nämlich eine Zeit lang geglaubt, dass Christopher Daniels immer eine Sklera-Linse über dem Auge hat, also eine Kontaktlinse, die über den ganzen Augapfel geht, nee, sein Auge ist tatsächlich so kaputt. Ja, das ist wohl passiert bei einem der Matches, als er noch mit Frankie Kazarian im Tag-Team war. Da hat er wohl irgendwie einen Kick da drauf bekommen und seitdem erholt sich das Auge nicht mehr so richtig und sieht halt immer rot aus. Aber Christopher Daniels hat zumindest gesagt, er kann ganz normal gucken. Es schränkt also seine Sicht nicht ein. Es sieht halt nur böse aus.
Ja. Würde ja passen. Also ich habe mich halt gefragt, warum plötzlich John Moxley gegen Christopher Daniels geht.
Ja, keine Ahnung, weil man gerade niemand anderen hatte und wie gesagt, Daniels war ja gerade mal wieder bei Dark und ist da angetreten. Also
da hat er ein gutes Match gehabt. Ich meine, Daniels macht doch immer, auch trotz seines hohen Alters, finde ich, macht er gute Matches und das bei Dark mit Angelico fand ich auch okay. Das war für das, dass es bei Dark war, im Main Event, für die Leute vor Ort war es ein okayes Match und hier war irgendwie, ja... Das ist.
Ja, dann kam wieder irgend so ein Quatsch von wegen, ja, John Moxley, ja, gibt ihm dann die Hand. Wo dann auch schon wieder so die Fans dachten, was denn jetzt? Ich denke, du bist jetzt Heel und ihr seid gegen alle, ihr kämpft nur für euch selbst. Aber Christopher Daniels findet er nett. Ja, gut, kommen wir ja gleich nochmal zu, weil dann kommt ja noch was weiteres. So, dann sehen wir kurz mal wieder Jade Cargill backstage, die dann sagt, Jade, du führst ja deine eigene Women's Division, ne? Das ist ja der Jade Cargill-Titel und da dürfen ja alle anderen, also sofern sie natürlich kein Standing im Wrestling-Business haben, sondern Jobmädels sind, die irgendwo herkommen, dürfen dann ja drum antreten. Ja, genau, jetzt hast du es verstanden. Ja, super, dann bist du ja bald 180-0.
Cool. Cut this shit.
Ja. Ach so.
Taya Valkyrie wird nächste Woche beerdigt. Ende.
Ach, übrigens, bei der nächsten Dynamite gibt es jetzt Taya Valkyrie gegen Jade Cargill.
Was?
Ja.
Was? Ich habe dann auch da gesessen, sag mal, Leute, seid ihr komplett bescheuert oder was? Das kann doch nicht euer fucking Ernst sein. Jetzt ist das erste Mal seit langem, dass Jade Cargill so einen Ansatz von einer Story hat, die nicht daraus besteht, zwei Mülltonnendeckel gegeneinander zu halten. So wie Nyla Rose es gemacht hat. Und jetzt verballert ihr die Nummer, anstatt jetzt mal 4-5 Wochen zu warten für den Pay-Per-View, dass die Leute wirklich Bock darauf haben?
Ja.
Tony can't wait.
Alter.
Tony can't wait.
Nee, bevor oder die Weiber zu alt werden und man sie nicht mehr angucken kann, muss man das schnell durchziehen.
So. Oder es wird ein DQ und dann kommt es zu einem Texas Barbed Wire Rope on Fire Barbed Wire Match zwischen den beiden.
So, und jetzt kommt, also ich kann nur hoffen, dass es wirklich bei Dynamite jetzt zu einem Unentschieden irgendwie kommt. Beide werden ausgezählt oder so. Dass es vielleicht nicht Jade Cargills erste Niederlage ist, aber dass sie nicht gewinnt. So, und dass es dann beim Pay-Per-View nochmal ein finales Match gibt. Aber, wie ich AEW kenne, wird Jade Cargill das Ding einfach clean gewinnen und das war's. Ja. Und dann darf Taya Valkyrie sich bei Dark rumschlagen.
Ja.
Wo sie hingehört.
Genau. So, dann sehen wir Jeff und Matt Hardy.
Niemand heißt Jeff.
Doch, Jeff Hardy heißt ja Jeff Hardy. So, und die kommen dann noch raus mit Isaiah Cassidy und mit You don't even know me. Oh, Hook. So, und dann steht Jeff Hardy wieder Jeff Cringy im Ring. Ja, ich muss retiren und alle, oh. Und ich habe sofort zu Ken gesagt, ja, vielleicht ist es das Beste für ihn.
Aber dann hat er weitergeredet.
Und dann sagt er, ich muss retiren davon, dass ich retiren will. Und ich muss retiren davon, mich scheiße zu finden, weil ich bin richtig super. Stoß mir darauf an. Oh. Oh. Es war cringe as fuck. Und dann kommt Stokely Hathaway kommt dann auf den Titantron und guckt wieder so auf den Titantron. Hallo Jeff, also warte. Oh. Und dann habe ich auch nur gedacht, meine Güte, das ist doch jetzt nicht hier. Ne? Ja, Matt, was ist denn da jetzt los? Und dann letzten Endes ist es genau die gleiche Situation wie bei Dynamite mit Bryan Danielson. Er labert und dann werden sie hinterrücks attackiert und ich hatte das Bild ja gerade schon eingeblendet, nämlich Big Bill kommt mit einem Lolli mit im Mund.
Lutscher.
Ja, hat er sich einen Chubba-Chups gegönnt. So.
Hoffentlich ist in der Mitte ein Kaugummi mit Maulbeerblattgeschmack.
Ja, und dann hat er sich gesagt, ja, oh, geil, peng, dumm, Alter. Mhm. So, sorry, es ist einfach lahm. Es ist super lahm und es entwickelt sich dabei auch nicht. Diese Storyline ist halt auch so ein Blödsinn. Erst ist Matt Hardy irgendwie an der Seite von Ethan Page, dann auf einmal ist er wieder gegen ihn, dann ist er wieder für ihn, dann ist er wieder gegen ihn. Mein Gott, Leute, überlegt euch endlich mal, wo ihr hin wollt mit euren Charakteren. Jede zweite Woche.
Wir warten darauf, dass Jeff Hardy zurückkommt und dann tun wir die wieder zusammen. Und bis dahin dümpeln die irgendwo in der Gegend rum.
Ja.
Ja. Super Plan, oder?
Absolut.
Und so läuft irgendwie alles, habe ich das Gefühl, bei AEW. Man will auf irgendwas hin, man hat das aber gerade nicht, weil irgendjemand verletzt ist oder raus ist oder sonst irgendwas. Also wird irgendwas anderes kurz reingeschmissen und dann zack ist derjenige wieder da und dann geht er sofort mit der Storyline los.
Ja.
Das hatten wir mit Jungle Boy, der noch schnell hier mit Hook zusammengedonnert wurde, bis Christian dann überraschend zurückgekommen ist. Und dann kommt man die Scheiße dann endlich zu Ende ziehen.
Das oder mit Danhausen.
Ja.
Ja. Dann hier eben, wie gesagt,
auf den Sack, der ganze
Varsity Athletes etc. So, da hat man auch überhaupt nicht. Griff Garrison weiß man auch nicht, was mit dem jetzt irgendwie los ist. Brian Pillman Jr. dümpelt nur noch bei Dark rum, aus dem macht man auch nichts. Es fehlt, Alter, es ist einfach so schlimm. Die gesamte Mid- und Undercard ist halt gruselig und selbst die Upper Card und der Main Event, selbst das läuft nicht richtig gerade. Das ist halt einfach echt kacke, ey. Es muss mal jemanden geben, der wirklich einen Fahrplan hat, wo man sich irgendwie sagen kann, jo, wenn dann von da bis da machen wir das und das. Und das passiert einfach nicht. Es ist immer nur irgendwie, ich habe immer das Gefühl, Tony puzzelt so an irgendeinem Puzzle, das nur drei verschiedene Farben hat und merkt dann irgendwann, nee, komm, das eine Rot ist ja doch dunkler als das andere. Aber das passte, das Teil. Aber das stimmt doch nicht, Tony, das sieht nicht richtig aus. Ja, da muss ich noch mal rausnehmen, da muss ich noch mal ein anderes nehmen.
Oh. Mir kommt es auch so vor, im Grunde, dass es zurzeit irgendwie so alles darauf auf so mit der Rückkehr von Punk wird alles besser. Übrigens, wer die Freitags-News noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Ja, das stimmt. Da wird nämlich auch darüber gesprochen. Da wird auch nämlich eben auch darüber gesprochen, was jetzt vielleicht passieren könnte mit der dritten Show. Aber ganz ehrlich, selbst wenn jetzt hier das große Ding kommt und es kommt der Messias zurück und es wird eine großartige dritte Show sein, alles jetzt trotzdem ist scheiße. Und auch das hier ist etwas, wo ich finde, nee, ich will diese Frau nicht wrestlen sehen. Ich will sie als Managerin von Buddy Matthews sehen oder generell vom House of Black. Ich brauche sie per se nicht im Ring.
Ja.
Ich brauche Julia Hart nicht im Ring.
Ja, wobei auch da kann ich jetzt zum Beispiel wieder sagen, sie hat sich im Gegensatz zu anderen ein bisschen entwickelt. Es ist okay, aber ja, als Valley finde ich sie tatsächlich auch besser als Wrestlerin. So, und sie tritt hier an gegen den Bubble Butt von AEW, nämlich Kiera Hogan. Die hat echt den prallsten Arsch von allen bei ihrer Körpergröße. Kiera Hogan finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die kann ein bisschen was. Sie hat ja auch eine Zeit lang bei Impact ein paar Sachen gezeigt. So. Ich glaube, aus der könnte man ein bisschen was machen, wenn man sie mal richtig einsetzen würde. Hier allerdings nicht. Denn nach 3:10 ist es schon vorbei. Sie muss aufgeben im Heartless
Lock.
Ja, ist ein Rings und Feathern, oder?
Ja.
So. Hounds hatte hier noch geschrieben, Jeff Hardy gegen Darby Allin kommt früher oder später. Hatten wir das nicht schon?
Das hatten wir schon. Und bitte nicht noch einmal. Da hat sich Darby fast umgebracht und Jeff Hardy auch. Das waren 5-7 Minuten Leather- oder Hardcore-Match.
Ja, genau. Da ist doch Jeff auch noch auf die aufgestellte Leiter gesprungen, auf die Ringtreppe gesprungen und ist mit dem Rücken drauf gelandet.
Oder auf nicht? Die Ringtreppe und Darby
von der Leiter auf die Stühle unten noch.
Ja, und da unten lag Darby. Bitte, das macht bitte nicht noch einmal. Nicht mit Jeff. Der soll. Nee.
Muss einfach nicht sein. Auch nicht mehr in seinem Alter. Er ist einfach zu alt für den ganzen Scheiß und für solche Spots sowieso. Das ist doch nur noch eine Frage der Zeit, bis der sich dann irgendwann die Wirbelsäule komplett rausgeballert hat und dann hinterher noch im Rollstuhl sitzt, Mann. Das ist einfach vollkommen unnötig. Ach ja, stimmt. Und dann kam NRJ reingerannt, weil NRJ ja niemand weiß genau warum, aber NRJ hat ein persönliches Grudge-Problem mit Julia Hart. Heel gegen Heel.
Ja.
Ja. Stark.
Ganz, ganz toll. Ach ja. Ja.
So, und dann kommt, Christopher Daniels und sagt irgendwie, ja, keine Ahnung, hier bla bla bla. Und dann kommen auf einmal Claudio und Wheeler Yuta an und Claudio sagt so, weil du willst ja viel Scheiße von Blackpool Comeback glatt, dann kriegst du jetzt ein paar auf den Maul. Und dann geht John Moxley dazwischen und sagt, nee, der ist eigentlich cool. So, mit dem komme ich gut klar. Und dann sagt Christopher Daniels irgendwie sowas wie, also hast du ja letzten Endes doch noch irgendwie sowas wie Ehre, John. Und dann dreht sich John Moxley um und haut ihm mit dem Kopf 1000-mal in den Locker und dann blutet Christopher Daniels, weil keine Show ohne unter John Moxley, wo es nicht wenigstens ein bisschen Blut gibt.
So ist es. Yeah. Der Blackpool Combat Club will never change. Und ich bin so, was wird hier gespielt, bitte? Warum vorher der Handshake, wenn man das in der gleichen Show wieder fallen lässt? Ja. Gott verdammte Scheiße. Warum die Story mit Christopher Daniels, damit bei dem Blackpool Combat Cup noch böser und noch gemeiner darstellen soll? Alter, ihr habt Claudio, ihr habt John Mock, John, ich blute gerne alles voll, Moxley, ihr habt Yuta, ihr habt Danielson mit einem als großartigen Talker. Ihr braucht nicht das, dass ihr Danielson hier auch noch die Fresse poliert. Das bringt euch nichts weiter.
Ja, es ist, ja, und vor allen Dingen auch Christopher Daniels war jetzt wieder auch wochenlang irgendwie nicht im Television und so weiter und so fort. Und wenn dann eben nur bei Dark so, und jetzt wird wieder irgendwie so ein Undercarder in Daniels dann zusammengetreten und man fragt sich halt wieder so, wieso? Was soll jetzt der ganze Quatsch? So, und vor allen Dingen, warum dann erst der Handshake und so weiter und so fort? Ja, klar kann man sich das hinterher so irgendwie ergründen. Ja, Christopher Daniels, der hat jetzt ja was gesagt zu Jon Moxley und das fand er halt arrogant. Und dann haut er ihm aufs Maul, aber dann erklärt man das wenigstens. Ja, also er sagt dann auch nur so in die Kamera, anstatt einmal in die Kamera zu sagen von Jon Moxley, ich lasse mich nicht so herablassen behandeln von Christopher Daniels. Ende. Wäre ja schon eine Erklärung. Aber was ist seine Erklärung? Wir haben uns nicht verändert. Alle anderen haben sich verändert.
Genau.
Das ist deine Erklärung, John?
Und jetzt kommen mit nach nebenan. Wir müssen uns hier noch eine Spritze in den Arsch geben lassen.
Ja.
Und unsere Gasmasken abholen. Und
Gasmasken aufsetzen. Ah. Oh mein Gott. Eieiei. So, und dann sind wir im nächsten Match, das Eight-Man-Tag-Match. FTR, Jeff Jarrett und Jay Lethal, ich bin vorhin schon drauf eingegangen, treten an gegen die Varsity Trustbusters. Weil... So. Und das Match ist scheiße. Es ist ziemlich konvoluteter Blödsinn, wie der Rest eben auch. So, es ist ein komisches Hin und Her. Jeff Jarrett und Jay Lethal müssen so komplett aufgesetzt die Heels spielen, dass sie erst mit FTR nichts machen wollen. Dann wollen FTR und sie zusammenarbeiten. Dann hält Dex Harwood Jeff Jarrett Tony Nese, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau wen. Dann will Jeff Jarrett zuhauen, trifft aber Dex Harwood, der wird eingerollt von Tony Nese. Aber nein, glaub mal nicht, dass die Bad Guys damit gewinnen, damit man eine Story oder sowas aufbaut. Nein, Jeff Jarrett, der Heel, macht dann stattdessen Ari Daivari fertig, um nochmal klarzustellen, ja, der ist natürlich auch eine Pfeife, und lässt dann Harwood ihn pinnen. Also Jeff macht letzten Endes den Face-Move am Ende. Und dann kriegen sich die beiden oder alle wieder in die Haare. Und dann muss Mark Briscoe noch rauskommen und sagen, Alter, nee, hier, sorry, Alter, ich habe einen Gockel auf dem Shirt. Ich glaube, ich komme vom Wienerwald. Weißt du?
Echt einfach nur schlecht.
Es ist einfach nicht gut. Und ich habe kein Problem mit Mark Briscoe, auch nicht mit FTR etc. Aber wie das momentan alles aufgebaut, gebuckt ist und so, Alter, es macht keinen Spaß. AEW, ernsthaft, fangt einfach an, eure Stories gerade zu schreiben. Habt mal jemanden, der da sitzt und mitschreibt und dann sich hinsetzt und sagt, okay, das ist letzte Woche passiert, das ist vorletzte Woche passiert. Wie basteln wir daraus jetzt die Geschichte weiter, so dass sie Sinn macht? Ja, das genau. Aloha 86 sagt es hier, die Stables kann man doch zusammenlegen. Dann sind es die Varsity Trustbuster Mogul Affiliates.
Ja. Das ich ganz cool. Ja, müssen wir auch unbedingt haben. Ja, dann hätten wir zumindest nur ein schlechtes Stable anstatt drei.
Ja. Und jetzt kommt der total tolle Main Event.
Oh.
Um den AAA Mega Championship.
Ja.
Und zwar der Mann hier, Dralístico.
Ja. Der auch einmal Místico war und auch so anscheinend auch einmal Sin Cara war und der einen Bruder hatte, der auch dann Sin Cara war und dann Místico war. Es gibt so einen circa so langen Absatz, wo die Story zwischen Dralístico, Místico und Sin Cara erklärt wird, weil es sind alles anscheinend Brüder, die alles einmal durchgespielt haben.
Also tatsächlich ist es so, dass Dralístico der Bruder von Rouge ist. Und,
aber der andere Bruder, nicht der, gegen den er geturnt ist vor einiger Zeit.
Genau, weil der andere Bruder, der ist ja mittlerweile bei NXT.
Aha.
So, und der war dann, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ist denn das gewesen? Also er war dann ja, wie heißt er denn noch? Warum komme ich jetzt wieder auf den Namen nicht? Nee, eben nicht. Sondern der Bruder, der jetzt bei NXT ist. Schreibt mal bitte jemand eben in den Chat. Das war nämlich dann eine kurze Zeit lang dann auch der Name von Dralístico.
Dragon Lee?
Dragon Lee, genau.
Dragon
Lee. So, ja. Genau. Und Dragon Lee, danke Hounds. Dragon Lee, das war vorher eine kurze Zeit das Gimmick von Dralistico. Dann wurde Dragon Lee Mystico und dann wurde er Dralistico. Ja, meint. Wow. Gut, aber das wissen wir natürlich alles nicht, weil darauf wird hier ja auch nicht eingegangen. Warum auch? Denn man sagt halt einfach, ja, hier, das war ja El Hijo de Vikingo. Der ist ja mal gegen Kenny Omega angetreten und hat da auch irgendwie den Omega Championship von AAA gewonnen. Und jetzt haben wir ein cooles, tolles Main-Event-Match. Flip, flop, flibbidi-bidop. So, und das geht dann natürlich hin und her. Hier sehen wir es dann auch. Ne, springt er dann mal raus und keine Ahnung. Und das Publikum, ich mag mich irren, aber so richtig drin waren sie nicht.
Nee.
So.
Und wahrscheinlich, weil sie sich gedacht haben, dass es genau dasselbe, wie wir gedacht haben, von wegen, ja, wer sind die Pfeifen?
Ja.
Was soll mich das jetzt interessieren? Warum wird hier der Gürtel von AAA aufs Spiel gesetzt? Ja. Wir haben noch viel zu viel Titel hier.
Genau, und hier sehen wir jetzt den Destroyer und da habe ich kurz eine Nachricht von Jack Vaughn für euch.
It's the veteran Jack Vaughn here and I have a special tutorial for all of you super indie wrestlers. I'm going to be teaching you how to perform a Destroyer from the apron to the floor. Now, over the course of your super indie match, you and your opponent are undoubtedly going to find yourselves on the apron because of course you are. So, the first step you want to do is, of course, you want to hit a good super kick. Now make sure that you slap the thigh on the super kick, otherwise the super kick is completely ineffective. The next step is, you want to stuff them in the pile driver position, then you want to take a step backwards, you want to drop off the apron, hop the guardrail, and take a seat in the crowd, because this is where you belong, you super indie mark.
So. Da hat Jack Vaughn euch dann mal instruiert, wo ihr nämlich hingehört, wenn ihr mit eurem Flippy-Shit irgendwie was wollt, nämlich in die scheiß Zuschauerränge. Es reicht einfach, AEW. Es ist wirklich genug an Leuten, die irgendwie überhaupt keinen Charakter haben, nichts aufgebaut ist oder sonst irgendwie was. Es ist einfach nur fucking beschissen, Woche für Woche irgendwie immer irgendwelche gesichtslosen Typen zu sehen, die tausendmal hin und her springen. Und dann kämpfen sie noch um Titel, weil ja AEW selbst nicht schon genug Titel hat, die nie gezeigt werden oder irgendwie vergeigt werden. Wow. Mein. Ja. Ja, guck mal, Mugay Kilic hat sich gefreut, so hart genatzt.
Ja. Ja. Und es ist ja eigentlich, wenn man sich das eigentlich überlegt, so, es ist ja eigentlich etwas, worüber man sich als Wrestling-Fan freuen sollte. Dass, hey, man bekommt hier in einer großen Wrestling-Liga die Chance, kleinere Ligen aus Übersee zu sehen, was da groß ist. Anstatt das zu einem besonderen Event zu machen, dass man hier vielleicht für ein, zwei Wochen das aufbaut, hey, wir haben jetzt hier den AAA-Champion, der hat dort und dort das gerissen, der hat das gerissen, der hat das gemacht, der kämpft jetzt gegen Dralistico, der hat das und das und das gemacht, dass man das aufbaut vielleicht, es muss ja kein Pay-Per-View-Match sein, aber dass man das zumindest ein bisschen eine Hintergrundstory gibt, dass man den Leuten, die Rampage, die Bar, 2, 4, die das noch schauen, dass man denen ein bisschen Input gibt, wer das ist und warum das im Main Event ist und warum das vielleicht etwas Besonderes ist. Aber nö, man schreibt das einfach rein, weil ich bin jetzt hier der große Toni und weil ich Geld habe, haue ich mir das jetzt rein, weil ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Nein, so geht das nicht. Da haben wir jetzt hier gleich die Battle Royale. Die ist sicherlich um einiges spannender als alles, was hier bisher bei Rampage passiert ist. Ach ja, wir sind fertig.
Ja, genau. Wir sind am Ende. Also es ist natürlich so, Rouge hat nochmal eingegriffen, aber glaubt man nicht, dass deswegen Dralistico oder sonst irgendwie was gewonnen hat. Nein, ganz im Gegenteil. Tatsächlich war es dann so, dass El Hijo del Vikingo natürlich seinen Titel nach dem 630 Splash dann behalten hat. Dann hat Rouge dann noch irgendwie angefangen, ihn dann festzuhalten für Pelle Pelle. Dann haben sie sich erst in der Absprache nicht wirklich hinbekommen und dann, ja, Mukai Kilic hat die Battle Royale heute gewonnen. Sehr gut. So, und ja, das war dann halt einfach so ein Hickhack und hin und her und wie auch immer. Und ja, ein bisschen anstrengend, muss man tatsächlich sagen. Am Schluss hat dann Vikingo noch ein paar aufs Maul bekommen und das ist es dann auch letzten Endes. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf Dark hinweisen, weil ja, bei Dark gab es ja so ein paar kurze, kleine Sachen. Juice Robinson im Opener hat gegen Pat Buck gewrestelt und hatte dann irgendwie versucht, das Publikum auf seine Seite zu ziehen, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also Pat Buck hat das versucht, hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, war auch nicht so unglaublich besonderes, 6:05. Im zweiten Match sind die Renegade Twins, also die Bella Twins von AEW, Charlotte und Robin Renegade, gegen Kaya Dream und Brittany Jay angetreten. Das war auch nix. 2:45. Cole Carter, wo wir ja auch nicht wissen, was mit dem Typen jetzt irgendwie, ja, genau. Und dann, ja, ging es halt irgendwie rund. Und drittes Match, so Cole Carter tritt dann an gegen Hunter James, gewinnt hier dann auch und mit dem DDT. Und ja, nach 2:19, ja, und ich glaube, dann kam, wer kam, weißt du das noch, Mathis? Wer kam zu Cole Carter und hatte ihm irgendwie angeboten, mit ihm ein Team zu machen?
Tommy Gibson? Ich weiß es nicht mehr. Ja, gemäß, oder war es Jim Malke? Irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, danach kam wieder ein Tag-Team-Match, die Iron Savages, die ist auch schon länger. Vorher waren sie, wie hießen sie vorher?
Bear Country.
Genau, die heißen jetzt Iron Savages, die besiegt die Ach, das sind ja die Trustbusters.
Ja, genau, stark, ne? Da sind die Trustbusters wieder.
Ja, und ohne Ari Daivari, ja, okay.
Ja, es waren dann in dem Falle dann Sunny Kiss und Jeeves K. Und genau. Slim J halt in seinem Trustbuster-Outfit. Es macht halt keinen Sinn. Es macht alles keinen Sinn. Woche um Woche ist irgendwas irgendwie anders. Naja, irgendjemand, ich weiß, tut mir leid, ich habe es wirklich vergessen, irgendjemand kam zu Cole Carter und wollte ihm dann anbieten, mit ihm eventuell ein Team zu bilden. Ich weiß nicht mehr, ob es Ryan Nemeth war oder irgendjemand anderes, keine Ahnung. Ich kann es tatsächlich nicht mehr sagen. Es war halt einer, den man ein bisschen kannte, aber auch keine große Nummer. Und dann kam tatsächlich, und deswegen habe ich Dark eigentlich erwähnt, kam Marina Shafir gegen Dreamgirl Ali. Und es war, glaube ich, Marina Shafirs bestes Match bisher.
Ja, war gut. Nur 2:40, aber ein schöner Finish aus mit dieser Arm- und Leg-Lock-Kombination.
Ja, und es war ziemlich stiff. Die haben sich beide ganz schön gestifft. Und das war, fand ich, okay. Dann hatten wir den Co-Main-Event. Rohit Raju und Jorah Joel, die langweiligsten Nulpen, sind auch so Typen, die brauchst du einfach nicht, haben gegen Ariel Levy und Jared Diaz gewonnen. Ja, interessierte keinen. Und dann hatten wir den Main-Event mit Christopher Daniels gegen Angelico in 6:13. Ja, das war es dann auch soweit von Dark. Dark dann auch nicht mehr so lange, die Shows. Der ging diesmal 40 Minuten. Die letzten Male sogar nur immer so 25 bis 30 Minuten. Finde ich eigentlich auch ganz okay. Kann man ruhig mal machen, wenn die Shows nicht immer so ewig lange gehen. Also komme ich damit eigentlich immer ganz gut klar.
Ja, voll. Und Dark so zwischendurch. Einfach für mich ist es so ein leichter Talentscout, einfach so, um zu sehen, hey, wer hat da vielleicht ein bisschen was drauf, was man irgendwann vielleicht in Rampage oder in Dynamite sehen könnte. Marina Shafir ist da, finde ich, ganz vorne mit dabei. Ryan Nemeth, der würde ich gerne ein bisschen öfter, nicht jetzt, weil wir haben hier 30 Milliarden Storylines, die wir einmal zu Ende führen müssen, aber irgendwann einmal würde ich ihn mal gerne dort sehen, vielleicht in einer kleineren Storyline. Ja, aber alles im Allen muss ich leider sagen, AEW geht zurzeit in eine komplett bescheidene Richtung.
Ja, nicht nur zurzeit. Also es ist schon mehrere Monate so. Es ist halt einfach echt ein bisschen anstrengend. Und ich bin der Meinung, dass man da definitiv noch mehr machen könnte, wenn man denn wollte.
Muss, in
meinen Augen auch, man muss mehr machen, weil es kommt ja nicht von ungefähr, dass jetzt auch bei Dynamite irgendwie zu Beginn 980.000 Zuschauer, jetzt knacken sie schon wieder nicht mal mehr die Millionen und verlieren im Laufe der Show immer 200.000 bis 250.000 Zuschauer dann auch noch. Die dann auch nur noch sagen, Alter, nö. Und sie haben schon, glaube ich, nach dem ersten Segment haben sie schon irgendwie fast 100.000 oder so verloren. Das ist halt einfach auch zu viel. Das ist echt zu krass. So. Naja, es ist, wie es ist. Ja, ich schmeiße euch hier nochmal schnell den Abo-Button rein. Ja, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet, natürlich vielen Dank an alle, die uns abonniert haben. Danke an alle, die heute hier gewesen sind, einen Daumen nach oben da gelassen haben, Kommentare hier gelassen haben. Für die Leute, die das hier on demand gucken, ja, schreibt gerne was in die Kommentare. Schreibt, wie euch Dynamite und Rampage gefallen hat, auch wie euch Dark gefallen hat, falls ihr es geguckt habt. Ja, schreibt da drunter, was findet ihr gut, was findet ihr nicht so gut. Das wäre irgendwie wichtig. So, und jetzt dürfen sich auch Ken und Mattes nochmal verabschieden.
Genau, da bleibe ich hin, mit nichts zu sagen, weiter dazu zu sagen. AEW soll seinen Scheiß auf die Reihe kriegen und bis dahin reingehauen.
Jo, AEW soll seinen Scheiß auf die Kette kriegen. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einmal Urlaub. Schaltet auf jeden Fall am Dienstag wieder ein. Ich werde da leider nicht sein, aber ich werde vielleicht eine Message für euch hinterlassen. Auf jeden Fall am Dienstag wieder einschalten, wenn es heißt, wir besprechen SmackDown und Raw. Das wird dann hoffentlich wieder besser. Und ja, für mich bleibt das auch nur zu sagen, tschüss, bis dann.
Bis zum Dienstag, Leute.